Heute ist Nadja bei mir zu Gast im Podcast. Sie ist Buchbloggerin und damit tauschen sich heute wieder zwei Leserinnen über ein Buch aus. Ob sie die ambivalenten Gefühle teilt, die ich gegenüber der Lektüre hatte? Hör mal rein! Die Leserinnen. Der Podcast über feministische Bücher mit Christina Häusler. Hallo Nadja, ich freue mich, dass du heute bei die Leserinnen zu Besuch bist. Damit sind wir heute nicht Leserin und Autorin, sondern wieder zwei Leserinnen, ganz klassisch.
Ich freue mich, dass ich da sein darf, außerplanmäßig, und mit dir über dieses Buch sprechen darf, was wir heute bereden.
Fantastisch. Ich habe es ja ein paar Mal im Schwarm sozusagen reingeworfen, dass ich unbedingt Gesprächsbedarf habe, was dieses Buch angeht. Und dann hast du gesagt, ich habe es fertig gelesen. Und dann habe ich spontan gesagt, komm doch in meinen Podcast. Aber wir kennen uns eigentlich schon länger. Wir waren nämlich mal Nachbarinnen.
Genau, ich finde es auch einen ganz schönen Zufall irgendwie, weil ich nie gedacht habe, dass wir auf diesem Weg irgendwie mal nochmal zueinander finden. Aber klein ist die Welt. Und so findet man sich wieder so. Jetzt muss man einmal in derselben Straße, im selben Haus wohnen. Und schon findet man sich über Bücher wieder. Fand ich irgendwie schön.
Ich fand es auch super. Ja, und am Ende war es eigentlich fast über Mareike Fallwickels Lesung, Betty
Ja,
Bücherwurmküsse.
genau, Grüße. Weil ich
Genau.
habe die, ich weiß gar nicht, wann ich die das erste Mal als echten Menschen kennengelernt habe. Weiß ich gar nicht mehr, wir waren jetzt auch zwei, drei Mal irgendwie, genau, bei Hässlichkeit, bei dem Buch waren wir auf der Lesung gemeinsam. Habe ich dann auch mal persönlich kennengelernt, aber ich bin mal klein die Welt, wusste ich dann auch nicht, dass ihr euch auch schon mal live begegnet seid. Ist ja schön.
Ja, als inoffizieller Stuttgarter Mareike Fallwickel Fanclub sozusagen waren wir schon bei zwei Veranstaltungen von ihr. Und dann habe ich erst rausgefunden, dass meine ehemalige Nachbarin Nadja eigentlich auch Buchbloggerin ist, und zwar unter dem Instagram-Handle pink.book.cover. Pinkbookcover.
Es hat sich eigentlich nur daraus ergeben, dass ich das irgendwann mal angefangen habe aus Spaß auf dem Sofa Mittag, Sonntag. Und dann habe ich halt gedacht, ja, okay, lagen meine Bücher vor mir und habe gedacht, ja, okay, die meisten sind pink. Das könnte jetzt einfach der erste Name sein, der mir einfällt. Und dann kommt man aus dem Namen nicht mehr raus. Deswegen heiße ich jetzt den Rest aller Tage so. Genau.
Ist auch gerade ein Trend, insofern ergibt sich das ganz gut. Und auch das Buch, über das wir sprechen, naja, eigentlich ist es rot, aber mit pinker und blauer Schrift. Jetzt lassen wir mal die Katze aus dem Sack. Wir sprechen heute über Sophia Fritz, Toxische Weiblichkeit, erschienen bei Hansa Berlin. Und auf der Rückseite steht: Für ein neues feministisches Miteinander, souveräner, authentischer, empathischer. Du hast das Buch ganz gelesen und ich sag jetzt, wo ich abgebrochen habe, ist Seite 123.
Das ist noch recht, ja, okay, zwei Drittel ist es ungefähr, oder?
Ja, zwei Drittel. Aber es hat auch lang gedauert, bis ich bis dahin gekommen bin.
Glaube ich dir
Und
sofort, ja.
ich habe viel unterstrichen.
Ich auch.
Ich habe dann aber, und jetzt lach nicht, ich habe dann am Ende jedes Kapitels bzw. jedes größeren Themenblocks, wir kommen gleich noch drauf, wie sie es gegliedert hat, habe ich mir Zusammenfassungen geschrieben über das bisher Gelesene, weil ich immer das Gefühl hatte, irgendwie, ich kann es nicht greifen. Ich kann nicht richtig festhalten, was sie mir vermitteln möchte.
Du hast wahrscheinlich dann ein ähnliches Gefühl wie ich dazu. Und ich dachte, ich habe es tatsächlich einmal gelesen und einmal nochmal komplett durchgeblättert, weil ich dachte, okay, vielleicht hast du während dem Lesen einfach die Gliederung nicht verstanden. Und ich habe auch beim zweiten Mal durchgehen für mich festhalten können, es gab keine richtige Gliederung und keinen richtigen roten Faden. Und inhaltlich haben mich auch ein paar Dinge, ich würde nicht sagen gestört, aber Ich hätte sie so nicht ausgeführt, würde ich mal sagen.
Ja, und dabei dachte ich die ganze Zeit, okay, Christina, ganz ruhig, lies weiter. Vielleicht liegt's an dir. Vielleicht triggert es irgendwas in mir, um dieses Modewort zu benutzen. Man kann auch ein bisschen abgeschwächter sagen. Vielleicht bringt es irgendeine Seite in dir zu klingen, die sich gerade angegriffen fühlt. So ein bisschen wie bei Against White Feminism, wo es auch wirklich schmerzhaft war und wo ich gemerkt habe, okay, das hat genau da den Finger drauf, wo in meinem Kopf immer ein Ja-Aber anspringen möchte. Und ich
Ja,
genau
ja.
weiß, wenn das kommt, dann weiß ich schon, es trifft genau den Punkt, an dem ich lesen muss und arbeiten muss und lernen muss zu verstehen. Toxische Weiblichkeit, einmal ganz kurz. Es war dann nach Erscheinen dieses Buches wirklich in aller Munde. Es gab von Reschke Fernsehen so ein schickes Erklärvideo. Es gab bei Titelthesen Temperamente ein Erklärvideo. Sie war bei Hotel Matze, bei Matze
Habe ich auch
Hilscher.
gesehen, ja, im Podcast,
Und
ja.
es ging wirklich einmal komplett durch die Medienwelt. Und ich dachte die ganze Zeit, okay, dann muss es wirklich an mir liegen, dass ich das Buch einfach nicht so gut greifen konnte. Der Begriff steht eigentlich kurz gesagt dafür, dass wir Frauen, also es gibt ja den Begriff toxische Männlichkeit. Toxische Männlichkeit ist etwas, was im Patriarchat, also in dem System, in dem wir leben, in dem hierarchisch Männer höher stehen als Frauen oder alles andere, was nicht ein weißer Mann ist. In diesem System gibt es aber Dinge, die machen Männer zu Männern und die sind aber für Männer genauso tödlich die beschneiden sich selbst, zum Beispiel in ihren Gefühlen, die gehen nicht zum Arzt, die müssen immer stark sein, die dürfen nie weinen, die verstecken viele ihrer Dinge und Probleme und erkennen sie teilweise auch gar nicht. Ist okay. Und das resultiert zum Beispiel in einer höheren Kriminalitätsrate, in Alkoholismus, in Drogenabhängigkeit, in Suizidraten, in Sterblichkeiten und ist tödlich. So, und sie sagt jetzt, sie hat diesen Begriff gelesen, toxische Weiblichkeit, und sie wollte auf keinen Fall, dass zum Beispiel Rechte das benutzen. Die radikale Rechte als Wort oder als Begriff das besetzt und hat gesagt, nein, wir müssen diesen Begriff in Besitz nehmen und wir müssen ihn mit Leben füllen. Und bedeutet für sie, dass Frauen genauso Mechanismen haben, die für sie selbst schädlich sind.
Das habe ich, ich habe darüber auch nachgedacht und mich hat das Buch auch in ähnlicher Art getriggert. Aber ich hatte das vor ein paar Monaten oder ich glaube, es ist mittlerweile schon fast ein Jahr her, hatte ich das bei einem anderen Buch, wo ich irgendwie eher eine Einzelmeinung vertreten hatte und das war bei dem Buch von Sophie Passmann bei diesem Pick Me Girl. Weiß ich gar nicht, ob du das auch gelesen hast, aber das hat ähnliche Emotionen in mir hervorgeworfen. Und ich dachte halt, ja, es muss an mir liegen, weil vielleicht habe ich diese Verhaltensweisen auch gehabt und jetzt stößt mir das sauer auf. Und dann habe ich da aber viele Wochen drüber nachgedacht und bei diesem Buch auch. Und es ist nicht so klar, und das sind beides sehr junge Frauen, die diese Bücher geschrieben haben. Ich glaube jetzt Sophia Fritz, die ist sogar jünger als ich. Und ich bin mir nicht sicher, ob du sagen kannst, mit Ende 20, Anfang 30, du schreibst jeweils Bücher über dieses Phänomen, jetzt hier von toxischer Weiblichkeit oder bei Pick Me Girl, das ist auch so eine Mischung zwischen immer wieder erklärenden Sachen, Zitaten, Buchzitaten, und dann wieder eigene Erfahrung, das ist hier ja auch ganz oft so. Und du hast den Weitblick, die Erfahrung, um zu sagen, ich verfasse ein ganzes Buch. Und das finde ich tatsächlich schwer, weil ich sehe auch also Gedanken, die beide hervorbringen oder die Sophia Fritz jetzt hervorbringt, die hatte ich auch schon, aber ich würde niemals versuchen, das umzukrempeln und zu sagen, okay, nur weil ich diese Gedanken habe oder diese Gedankengänge schon mal hatte, müssen wir jetzt das ganze Konzept vom Feminismus irgendwie umkrempeln oder die Schuld der Probleme in der Debatte um Feminismus liegen doch auch zur Hälfte bei der Frau. Also ich finde das tatsächlich ein bisschen problematisch, weil natürlich haben viele Frauen das Problem, dass sie sich durch männliche Verhaltensweisen ein bestimmtes Muster angelegt haben, schon in der Jugend lernen, wie sie mit Situationen umgehen und das weiter fortführen, einfach weil sie das natürlich gelernt haben. Aber das heißt nicht, dass nur weil sie das fortführen, die Schuld bei ihnen liegt. Weißt du, was ich meine? Also für mich sind beide Bücher sehr, sehr ähnlich gewesen und ich finde sie grenzwertig, was ich aber auf dieses junge Alter, in dem ich aber auch bin, zurückschieben würde.
Du bist auch unter 30. Das kann man ja hier vielleicht
Ich
so.
bin auch unter 30, aber nicht mehr lange. Noch ein
Aha.
halbes Jahr.
Unter 30, ich bin über 40. Das ist doch gut, weil ich dachte nämlich auch, okay, vielleicht liegt es an mir. Und dann dachte ich so, boah, böse, böse, Adultismus,
Nein.
Adultismus. Weil es gibt auch so ein paar Szenen in dem Buch, wo ich dachte, okay, sie schließt jetzt von ihrem Erleben auf das Allgemeine und sagt, alle Frauen. Und ich dachte so, nee, habe ich in meinem Leben noch nie und mache ich auch gerade nicht. Zum Beispiel geht es um dieses Oversharen, dass
Ja.
man ganz schnell persönliche Dinge erzählt, um eine intimere Ebene, eine verbundenere Ebene zu erzeugen. Das mache ich, da habe ich mich
Ja,
total ertappt
ja.
gefühlt, aber ich erzähle keine Sexdetails. Nie,
Nee.
also habe ich noch nie, könnte ich mich nicht dran erinnern. Und sie schreibt aber doch, doch, das ist ganz normal, das machen alle Frauen, machen das, dass sie, wenn sie ganz schnell von so einer allgemeinen Ebene auf eine persönliche Ebene kommen wollen, dass sie dann pikante Details aus ihrem Privatleben erzählen. Und dann dachte ich so, das
Nee,
finde ich
nichts
interessant.
passiert.
Ich weiß nicht, ob das an deinem Freundeskreis liegt und das soll also gar nicht despektierlich oder so, sondern vielleicht
Ja,
ist es eine bestimmte. Sie lebt in einer bestimmten Bubble,
Erfahrungswelt, ja.
in vielleicht, ich sage jetzt mal Berlin zum Beispiel, ist vielleicht auch das Intimleben der jungen Menschen vielleicht ein bisschen anders als noch in der schwäbischen Provinz. Oder ich
Ja,
weiß
ja.
es nicht, ja. Oder in den 2000er Jahren in München, keine Ahnung.
Ja,
Aber
ja.
es ist immer was Wahres dran, weshalb ich auch immer weitergelesen habe. Und sie hat immer wahnsinnig gute Zitate drin, wo ich denke, wow, ja, da bringt sie es total auf den Punkt. Dann kommt immer ein Zitat von jemand anders, das es dann
Ja.
untermauern soll. Aber die beiden Sachen passen manchmal gar nicht zusammen. Und dann kommt danach gar nichts, was es dann ausführt. Und dann hat sie
Sondern
mich
ein gesamt
verloren.
anderes Topic
Ja.
und aber auch nicht, man kann nicht mal sagen, es kommen Kapitel. Es kommen einfach weiter Gedanken. Es ist ein bisschen wie ein Tagebuch, wo vielleicht alle 5 Tage irgendwie so ein Gedankenkapitel runtergeschrieben ist. Und dadurch entsteht auch dieses Gefühl, dass man eigentlich das ganze Buch durchliest und sich am Ende fragt, ja, okay, da waren ein paar gute Gedanken, die habe ich mir anmarkiert, aber was ist denn jetzt die Aussage, die Kernaussage? Und das kam für mich überhaupt nicht. Und
Ja.
ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, okay, da fehlt es mir an Mehrwert bei dem Buch. Ist jetzt bös gesagt, aber es ist bestimmt auch bei ein paar anderen Büchern, die mal erschienen sind. Ich habe auch sehr gute Bücher gelesen, was die Thematik angeht, irgendwie die letzten Monate. Aber das ist so, wenn ich jetzt im Verlag bin, warum strukturiere ich das nicht ein bisschen besser? Warum fasse ich dieses Buch nicht in ein paar Einzelkapitel, die einen Anfang, ein Ende und eine Kernaussage haben? Das fehlt auch, finde ich, total.
Ja.
Und macht's.
Oder habe ich vielleicht irgendwo am Ende nochmal so ein, kein Recap, aber vielleicht wenigstens so, wenn man sich all diese verschiedenen Ausprägungen von toxischer Weiblichkeit anschaut, dann, ja, irgendwie, das zeigt doch das. Denn sie hat ja schon so verschiedene, sie hat ja schon eine Struktur drin, sie exerziert die toxische Weiblichkeit anhand der verschiedenen Rollen durch, die Frauen
Ja.
haben in der Gesellschaft. Das gute Mädchen, die Powerfrau, die Mutti, das Opfer und die Bitch.
Ja.
Und dann schreibt sie dazu, aber auch da war es mir nicht trennscharf genug. Also die Mutti, die taucht dann auch beim guten Mädchen auf, als Mom Gaze und Die Mutter ist auch beim Opfer. Irgendwie ist es, da spielt es auch eine Rolle. Und das habe ich, auch das habe ich schon besser gelesen, zum Beispiel bei Ann-Christine Klusti in Süß, die auch sagt, ja, wir haben diese I'm a bitch, I'm a mother, I'm a child, I'm a lover, ja. Also das ist ja Teil unserer Identität. Wir verändern uns in unserem Zyklus, in unserem Leben haben wir immer wieder verschiedene Rollen. Wir sind, Frauen sind sehr wandelbar und müssen auch gleichzeitig verschiedene Rollen einnehmen. Geschenkt, ja, aber es ist eben nicht trennscharf, dass man eben jetzt toxische Maskulinität einmal zum Beispiel in der Mutterrolle durchexerziert, ja. Und da habe ich wirklich schon deutlich bessere Bücher gelesen, wo die sich nicht klassisch mit toxischer Weiblichkeit beschäftigt haben, mit dem Begriff, sondern die da irgendwie die Rollen und auch die Mechanismen irgendwie besser exerziert haben. Und auch dann, was ist wieder denn der Unterschied zwischen internalisierter Misogynie und toxischer Weiblichkeit? Also ich frage mich immer, ist denn toxische Weiblichkeit zum Beispiel auch tödlich? Also Männer, die unter der toxischen Männlichkeit und dem Männlichkeitsdrang und beweisen müssen, leiden, für die kann das wirklich fatal sein. Toxische Weiblichkeit, in dem, wie ich es ausübe, ist es dann auch tödlich? Fragezeichen. Ich habe als letztes oder als eines der letzten Bücher habe ich gelesen, gegen Frauen, Moment, von der Christina Klemm, gegen Frauenhass, hier liegt zum Glück
Das,
noch.
das habe ich zur Hälfte durch mittlerweile,
Oh,
Tolles
wow,
Buch.
ja, wahnsinnig gutes Buch, gut, Juristin, strukturiert, die kommt auf den Punkt, die mischt perfekt eigenes Erleben und Anekdoten anonymisiert mit Beobachtungen, mit Zahlen, mit Fakten. Das ist fundiert und es fehlt mir hier. Mir fehlen soziologische Fakten, Studien meinetwegen auch mal oder wenigstens nur eine Statistik, ja. Eine kleine Statistik, die
Also
hätte
wo
mir,
ich jetzt
glaube ich, schon geholfen.
denke, im Vergleich zu dem anderen Buch, was du gerade angesprochen hast, es ist eine Juristin und aus meinem eigenen Studium, wo ich sehr gelitten habe, aber trotzdem dennoch jetzt mittlerweile Jahre später merke, das, was du lernst, ist halt tatsächlich einen Text zu gliedern, zu strukturieren, Ordnung reinzubringen. Und das ist ein großer Vorteil, vor allem denke ich auch, wenn du ein Buch schreiben willst über eine Thematik. Und deswegen dachte ich, vielleicht wäre es eine persönliche Sache, dass mich dieses Buch eigentlich super angesprochen hat, weil ich immer weiterlesen wollte, weil es so klar war und das hier jetzt bei toxischer Weiblichkeit gar nicht der Fall war. Das ist dicker, das ist, hat, ich weiß nicht, ob es tatsächlich mehr Seiten hat, aber es kommt mir dicker vor. Und wirklich über zwei Drittel, du kriegst keine Struktur rein. Du hast scheinbare Überkapitel durch diese Gliederung, ja. Aber mir kam es auch während der Kapitel nicht unbedingt vor, wie wenn es dann um die Mutter oder das Opfer oder die Powerfrau geht. Also es war mehr so weiter wie ein Fließtext, der einfach nicht ansprechend war, um es böse zu sagen.
Und dazwischen aber dann so rasiermesserscharfe Sätze und auch bei
Genau, die
Matze
man
Hilscher,
anmarkern wollte.
die ist also wirklich eine ganz aufgeräumte, super schlaue Person, also ich würde der sofort ein besseres Buch zutrauen.
Ich auch. Habe ich auch gedacht, dasselbe. Also ich dachte wirklich, also ich habe erst das Buch gelesen und mich dann mit der Person beschäftigt. Und die Person, die wirkt super sympathisch irgendwie so, da wo ich denke, oh, mit der möchte ich mich unterhalten und mehr wissen. Und dann aber dieses Buch, es passt nicht so gut zusammen eigentlich.
Ja, ich bringe mal ein Beispiel. Wo sind wir denn hier? Wir sind hier im Überkapitel, das kann man immer, die Powerfrau. Ja, Powerfrau hat mich auch ganz schön gekickt, fand ich sehr interessant. Da sind wirklich ein paar wirklich gute Sachen drin. Steht hier alles so, busy sein zum Beispiel. Kontrolle zu haben bedeutet mächtig zu sein. Bei der Powerfrau geht es um Power, nicht um Love. Sie ist so hart erkämpft, dass sie mir unfassbar frustriert und fragil erscheint, gar nicht selbstverständlich und stabil wie wirkliche hegemoniale Macht, also die Power von Powerfrauen. Sie schreibt wirklich tolle Sachen. Die Powerfrau ist das Mädchen 2.0. So, und dann kommt sie aber zu einem Satz, der verdeutlicht vielleicht ganz gut, was mir hier so fehlt. Also, auf Seite 76 schreibt sie: Der Druck, der auf der Powerfrau lastet, macht sie zur perfekten Konsumentin. Durch unkritische Adaption patriarchaler Verhaltensmuster fördert sie dabei Narzissmus, Konkurrenz und Vereinzelung unter Frauen. Franziska Schutzbach stellt fest, dass Frauen nur dann beim Spiel um Macht und Kontrolle mitmachen dürfen, wenn sie, Zitat, den Trickle-Down-Glauben stützen, den Glauben daran, dass, wenn ein paar Powerfrauen in die oberen Etagen schaffen, es Frauen insgesamt besser geht, egal wie oft nachgewiesen wurde, dass es keiner Tagelöhnerin automatisch besser geht, nur weil es manchmal Frauen in die Vorstände von Technologiekonzernen geschafft haben, von Technikkonzernen schaffen. Weiter im Text, wollen wir die Powerfrau neu denken, müssen wir uns fragen, warum wir diese Rolle so bereitwillig, ja dankbar und auch stolz angenommen haben, wenngleich uns dieselben Verhaltensmuster in unseren männlichen Mitmenschen schon lange negativ auffallen. Also wir haben jetzt drei komplett unterschiedliche Dinge gerade besprochen, in nicht mal einer halben Seite. Das, womit ich angefangen habe, da habe ich mir daneben geschrieben. Und wieso führt sie das nicht aus? Hier geht's, sie schreibt von Narzissmus, von Konkurrenz und Vereinzelung. Und das ist der ganze, es kann nur eine geben, ich muss nach unten treten, um nach oben zu kommen, ich muss mich anpassen, ich muss vielleicht den Powersuit anziehen, um sichtbar zu sein, es muss aber ein Suit sein, damit es aussieht wie bei den Männern. Ich muss tough sein, ich muss gut strukturiert sein, ich muss noch mehr Fakten liefern. Da steckt total viel drin, ja. Ich muss das Spiel mitspielen. Dann wirft sie da ein Zitat von Franziska Schutzbach mit rein, in dem es um was ganz anderes geht. Und zwar darum, dass wenn wir nur ein paar Powerfrauen an der Spitze haben, das noch lange nicht bedeutet, dass das irgendwas für den Feminismus bringt oder für die Besserstellung von Frauen insgesamt. Und dann schreibt sie was von Verhaltensmustern von Männern und Frauen und warum wir das so übernehmen, aber bei Männern das blöd ist. Sie schreibt aber nicht, warum wollen wir überhaupt Macht? Macht ist patriarchal. Macht hat überhaupt nur mit Patriarchat zu tun. In dem Moment, wo wir das Spiel mitspielen, sind wir schon mittendrin. Also in dem Moment, wo ich sage, ich möchte auch die Karriere und ich möchte einen Porsche fahren und ich möchte, ja, dann spiele ich genau das gleiche Spiel mit den gleichen Statussymbolen. Und
Was dann doppelt schief geht,
ja.
quasi, wenn wir genau dasselbe wollen. Also
Und sie
das.
hat sich hier. Sie hat sich mehrere Steilvorlagen hingeschrieben, wo sie hätte durchexerzieren können, warum Frauen sich hier selbst schaden. Also du übernimmst Sachen, die eigentlich bei Männern scheiße sind. Und dann machst du es genauso. Streng sprechen mit deinen Angestellten, nicht mit denen Bier trinken gehen können, weil du bist die Chefin.
Weil du es so
Ja,
gelernt hast und denkst,
du
es
musst es
muss
so
so, ja.
durchziehen. Du musst Konkurrenz irgendwie fördern, du bist vereinsamt. Damit hätte man locker ein Kapitel füllen können, statt hier irgendwie so Konfetti zu streuen mit interessanten anderen Gedanken. Das hätte mich interessiert, da hätte ich Bock gehabt, gerade aus einer jüngeren Generation, die anders an das Leben herangehen wird und sich nicht so schnell ausbrennen lassen will. Das hätte mich interessiert. Macht sie aber
Ja,
nicht. Hat sie
macht
nicht
sie an
gemacht.
ganz vielen Stellen nicht. Und tatsächlich hat mich das auch ein bisschen gestört, weil du hattest es auch gelesen und ich glaube, ich bin durch dich drauf gekommen, weil ich es mal irgendwie gesehen hatte. Das war so eine Essay-Sammlung. Das war heute ist ein guter Tag, das Patriarchat abzuschaffen, glaube ich. Und das war so gut strukturiert, was Quellenangaben angeht, was Ausführungen angeht. Das war quasi schon an manchen Stellen bei manchen Autorinnen, wie eine wissenschaftliche Arbeit eigentlich. Und das hier ist irgendwie, es gibt auch Fußnoten und hinten irgendwie ein Inhaltsverzeichnis, aber es ist, wie du es gesagt hast, es fängt an und bringt mal so eine Idee auf oder einen Einleitungssatz und dann ist das Kapitel auch schon wieder rum. So, also es wird nicht ausgeführt, es gibt keine Argumente, es gibt kein Pro-Kontra, es ist aufgeworfen und genauso schnell schon wieder verpufft eigentlich. Also kommt nichts mehr.
Ja. Und das hat mich wirklich ein bisschen irre gemacht. Also, du liest total gute Sachen und hinterher
Ja.
ist dein Kopf aber total leer und du denkst so,
Total.
okay,
Was war denn jetzt die Aussage?
wohin
Also
hat
du
mich das
denkst dann so,
geführt?
hä? Warum
Ja.
habe ich denn das jetzt angestrichen? Warum denn? So,
Ja.
das zieht sich halt, das ist das Einzige, was sich durchs ganze Buch zieht. Also,
Ja.
sonst Struktur minus, aber ist eigentlich das, was sich durchzieht eigentlich. Wir stellen irgendeine Hypothese auf, teasern sie jemand an und dann Abbruch. Anderes Thema.
Genau. Ich schreibe dann
Neues
einfach was
Kapitel.
anderes weiter. Ich mache
Neues
ein gutes
Kapitel, was?
Zitat dazu. Ich habe
Ja.
echt gute Bücher gelesen. Da mache ich jetzt mal ein Zitat. Warte, ich blätter in dem Buch. Ah, hier habe ich was Cooles. Das passt zwar nicht total gut, aber ich schreibe es jetzt mal hier hin. Und dann schreibe ich über was ganz anderes weiter. Und es hat alles seine Berechtigung, aber, und es ist, da ist ja nichts Mist in diesem Buch. Also, es ist an keiner Stelle ist es so, dass ich dachte, hä?
Dumm oder falsche Aussage, oder?
Bis auf eine Sache komme ich aber noch zu. Bei spätestens bei der Mutti bin ich ja dann ausgestiegen. Da war ich dann auch sauer.
Okay. Da
In meiner
kann ich nichts
Funktion
zu
als
sagen.
Mutti.
Ja, da kann ich leider noch nichts zu sagen, ja.
Aber ich finde, alles, was da drin steht, ist wirklich, sind super schlaue Gedanken, wirklich Power-Sätze, also
Ja.
wirklich Sachen, die man sich aufs T-Shirt drucken möchte. So gut und pointiert teilweise formuliert, aber dann irgendwie wieder so. Ja, weiß jetzt auch nicht. Ich muss das Buch auch fertig schreiben. Hansa, hatte die arme Frau Druck? Musste die das schnell fertig schreiben, weil der
Mir jetzt
Begriff irgendwie
genauso.
trendy
Ja.
war?
Ja.
Ich weiß es nicht. Also, sauer war ich dann bei der Mutti, weil da schreibt sie auch wirklich tausend Dinge durcheinander, die wirklich gut sind teilweise. Also, wie sie zum Beispiel die Kanzlerin, die die Mutti ist. Da schreibt sie einen unglaublich coolen Satz. Pass auf, den habe ich mir angeschrieben, gestrichen. Seite 96, einer meiner Lieblingssätze. Als Mutti ist Angela Merkel keine facettenreiche Frau mehr, sondern eine Mutti und damit die einzige weibliche Figur, von der selbst ein Julius Cäsar oder ein Winston Churchill zumindest als Kind beherrscht wurden. In diesen Gedanken schienen Politikertypen wie Gloß Trost zu finden. Also, dass man sie praktisch abwertet, ihr eine bestimmte Art von Macht zubilligt, aber eben in diesem Namen Mutti sie halt trotzdem klein macht. Und dann kommt aber diese eine Stelle, da schreibt sie von der zweiten Staffel von The Bear. Ja, A, ich liebe die Serie The Bear, weil ich liebe Kochen. Ja, und bei uns zu Hause, wenn irgendjemand jetzt was kocht und es muss zu Tisch getragen werden, dann ruft irgendjemand Hans, Hans. So wie in The Bear, wenn immer der Service kommen
Ja,
muss.
ja.
Da gibt es eben die Mutter des Protagonisten Carmi. Und die Mutter Donna, die nimmt sie jetzt als, da schreibt sie, pass auf, die Rolle von Donna, ihre Rolle ist explizit toxisch weiblich, weil Donna sich an dem traditionellen Bild der aufopferungsvollen und perfekten Mutter vergeblich abarbeitet. Ich möchte das einmal gerne ergänzen. Ich habe es extra gegoogelt, weil ich dachte, Moment mal. Donna ist eine Alkoholikerin, also sie hat eine Suchterkrankung und zwar massiv, so massiv, dass bei diesem besagten Weihnachtsessen, das hier auch zitiert wird, mehrere Flaschen Wein in der Gegend rumstehen, die ihre Kinder immer wieder wegräumen. Und das Internet geht davon aus, dass Donna eine Borderline-Störung hat. Ich denke doch, das muss man vielleicht sich, also das hätte man schon erkennen können, wenn man die Serie geil findet, so geil findet, dass man sie in dieses Buch schreiben möchte und sagt, Mann, wow, ist das eine
Offensichtlich,
krasse
ja.
Mutter, das ist ja eine krasse Mutter. Nee, ist keine krasse Mutter, ist eine psychisch kranke Person
Die
und
mit sich
die
selbst zu kämpfen hat
struggelt,
in erster
ja,
Linie, ja.
und die struggelt mit Sicherheit mit sich selbst und auch mit ihrer Mutterrolle, aber auf einer anderen Ebene als jetzt eine, in
Normal
Anführungszeichen,
Sterbliche,
normale
ja.
Mutter, die vielleicht
Ja.
keine psychische Erkrankung hat. Man kann vielleicht noch sagen, es ist hier extrem überzeichnet, aber ja, also so viel war Chaos mache ich
Nee.
beim
Also gerade
Weihnachtsessen.
zu diesem Mutterkapitel, ich bin mir sicher, da gibt es auch ganz andere Meinungen dazu und andere Sichtweisen. Aber ich zum Beispiel würde mir nicht anmaßen, dadurch, dass ich keine Mutter bin, momentan in meiner Lebensphase ein Kapitel über das Muttersein zu schreiben. Weil ich glaube, diese Erfahrung, und das kannst du wesentlich besser sagen, in verschiedenen Lebensabschnitten, ist bestimmt überfordernd und einzigartig. Und ich würde mich, glaube ich, auch über 10, 20 Jahre in dieser Rolle nicht komplett fehlerfrei verhalten können. Ich finde es immer sehr schwer, tatsächlich ein Kapitel über das Muttersein zu machen, solange man diese Erfahrung nicht komplett selber durchgespielt hat. Und das ist meine Meinung. Ich weiß es nicht, vielleicht ändere ich meine Meinung auch nochmal, aber jetzt zum heutigen Zeitpunkt würde ich es mir nicht anmaßen, auch nur in irgendeine Richtung eine Aussage treffen zu können, weil ich die Erfahrung nicht gemacht habe. Und deswegen finde ich das, also ich finde es immer sehr schön, wenn junge Autorinnen ein Buch schreiben, so, das befürworten wir. Aber ich finde, es sollte ein gewisser Erfahrungsschatz vorhanden sein, um sich über manche Themen zu äußern. Und das mit der Mutter gehört für mich tatsächlich dazu, dass du vielleicht eventuell erstmal irgendwie damit verbunden sein solltest, bevor du dich großflächig drüber äußerst. Aber vielleicht ändere ich meine Meinung. So, vielleicht in 5 Jahren sehe ich das anders, weiß ich nicht. Aber momentan, hier heute, ist das mein Gedanke gewesen, den ich mir am Rand notiert habe. So.
Ich dachte auch, sie hätte ja durchaus als Tochter schreiben können.
Genau.
Weil so wie sie es schreibt, ist es für mich, die ich eine Mutter bin und eine
Ja.
Tochter, würde ich eher immer sagen, okay, sie schreibt eigentlich als Tochter. Sie schreibt viel über den Mom Gaze. Sie schreibt auch darüber, wie sie ihre Mutter wahrgenommen hat. Sie schreibt darüber, wie sie die Häuser der Mütter wahrgenommen hat, da wird sie fast poetisch, habe ich nämlich auch gerade hier zufällig, pass auf, da schreibt sie über leere Häuser. Emptiness mothered me, schreibt der Autor David Bedrick im vergangenen Sommer auf Instagram. Losgelöst von allem schwebt meine Mutter durch unseren Alltag, das Haus aus Fleisch und Blut, das sie für die Geburt ihrer beiden Söhne geworden war, hatte sie längst verlassen. So, und das spricht eigentlich von Depressionen. Und dann schreibt sie so, als ich diesen Satz zum ersten Mal lese, denke ich, es ist das, was ich den Müttern in meiner Jugend am wenigsten verzeihen konnte. Ihre Emptiness, ihre Leere. Früher sah ich unsere Mütter als imposante Häuser, die mitten auf dem Weg standen, präsent, groß, fordernd. Geranien vor dem Haus, die Fassade frisch gestrichen, eine Stiege zur Haustür. Doch wenn ich in eines der Häuser hineinspähte, war drinnen alles leer. Ausgeräumt, verstaubt, unbewohnt. Ratlos stand ich davor und fühlte mich hintergangen. Wo seid ihr denn, wollte ich fragen, und kommt ihr wieder? Und dann denke ich so, na ja, aber vielleicht hast du als Kind auch noch nicht die Weitsicht
Nee,
gehabt,
ja.
eine von diesen Müttern zu fragen, ob sie lieber Gianna Nannini oder Tina Turner mag. Also hätte man ja auch als
Ja.
Kind mal. Das sind ja Menschen, aber du hast sie so wahrgenommen und du hast sie auch so angenommen. Und ich muss als Mutter keinem Kind erklären, wer meine Lieblingsautorin ist, damit wir uns besser kennenlernen. Ich stelle auch mein Kind nicht anderen Frauen vor, und sage, das ist eine interessante Frau, die müsstest du mal kennenlernen, sondern
Ja.
das soll unter Kindern sein. Das ist eine Erwachsenenwelt und eine Kinderwelt und das ist okay. Und irgendwann wird man älter und dann duzt man die Eltern von seinen Freunden
Und
und
dann
irgendwann ist
überschneidet
man,
sich das, ja.
ja, und dann wird man noch älter, dann trinkt man mit denen sogar ein Glas Wein abends und dann
Ja.
redet man über Musik und über Filme und dann ändert sich das. Aber die Autorin ist 26 und ich weiß nicht, ob sie das schon erlebt hat, das würde ich ihr wünschen, weil dann fühlen sich diese für sie sehr leeren Häuser. Und da wäre wieder diese Zusammenhanglosigkeit. Also ich glaube, der Autor schreibt über was anderes, als sie darin liest. Oder zumindest ist es für mich so, dass ich was komplett anderes darin lese, als was sie dann aufgreift und fortführt als Gedanke. Und da war ich dann immer völlig lost innerhalb dieses Buches.
Ja, also wie gesagt, das war ein Haupt. Ich kann ja nicht mal sagen, vielleicht ist sie mittlerweile Mutter, aber zu dem Zeitpunkt, als sie es geschrieben hat, maße ich mir an zu wissen, dass sie es nicht war. Kann sich geändert haben, weiß ich nicht. Soweit bin ich nicht in diesem Leben der Autorin drin. Ja, aber gerade diese Erfahrungen zu sagen, ich muss mich jetzt feministischer verhalten als Mutter und das kann ich machen und dann würde ich das nicht tun und das nicht tun und das nicht tun, sei erstmal in der Rolle. Also ich denke das auch meiner Mutter gegenüber schon ganz lange so, oh Gott, so hätte ich mich nie verhalten, so. Und dann sagt sie immer so, du weißt doch gar nicht, wie das ist, ein Kind zu haben, oder du weißt doch gar nicht, wie irrational man sich verhält für das Kind. So. Und deswegen, also würde ich denken, ja, das ist ein wichtiges Kapitel, was in diese Feminismusdebatte reingehört. Aber jetzt an sich zu sagen, ich bin jung und habe noch keine Kinder und könnte darüber urteilen, obwohl ich, also ganz ehrlich, ich war bis 23, würde ich sagen, war ich irgendwie ein Kind. Also von manchen Gedankengängen, von manchen auch nicht. Aber manche kindlichen Gedankengänge waren mit Sicherheit bis 23 oder so auf jeden Fall da. Und dann kurze Zeit später zu sagen, und jetzt mache ich mir all diese Themen, die vielleicht erst 10 Jahre später irgendwie auf mich zukommen an. Finde ich schwer. So, aber so wer bin ich, weiß ich nicht. Aber find ich schwer. Also ich möchte über dieses Thema nicht von jemandem unbedingt eine detaillierte Sichtweise haben, der die Erfahrung auch noch nicht durchgemacht hat. So. Sondern ich möchte zum Beispiel, ich habe gerade irgendeine komische Lebensphase, dass ich mich ganz oft mit irgendwie so älteren Freundinnen von meiner Mutter treffe, die irgendwie schon über 60 sind. So. Und dann sagt mein Freund auch so, was willst du denn mit denen bereden? Und ich so, ja, die haben irgendwelche Erfahrungen gemacht, die ich noch nicht gemacht habe. Und ich finde es voll bereichernd, weil ich so denke, ah ja, das sind ja noch so viele Jahrzehnte dazwischen. Keine Freundin in meinem Alter kann mir momentan diesen Input geben. Und ich finde das voll schön, so einen anderen Blickwinkel zu haben auf manche Themen. Und dadurch reflektiere ich ja auch meine eigene Meinung. Und sowas finde ich eigentlich immer voll wichtig, weil ich würde mich jetzt nie trauen irgendwie, ich fühle mich in keinem Bereich alt genug oder gefestigt genug, dass ich eine klare, abschließende Meinung zu irgendwas habe. Und gerade dieses Mutterthema, das ist hinter einer verborgenen Wand. Also finde ich schwer.
Ich habe auch noch keine abgeschlossenen Meinungen. Ich glaube, es ist auch
Nein?
schrecklich, wenn man
Ja,
abgeschlossene
dauert
Meinungen
so
hat.
lange dauert es.
Und ich
Ja.
hätte zum Beispiel gerne gelesen, wie sie zu der Ambivalenz der Mutterrolle steht als junge Frau. Ja, also, weil es mich auch interessiert. Für uns, meine Generation, war das irgendwie Teil des perfekten Lebensplans, dass man irgendwann Kinder hat.
Ja.
Und das merkt man auch dem Druck, dem Ganzen mitschwingt irgendwie an. Und es hat sich heute, glaube ich, bei der jungen Generation, gerade in Berlin, löst sich das total auf. Ich habe auch total viele Freundinnen, bei denen hat sich's nicht ergeben und die wollten vielleicht auch gar keine Kinder und waren dann vielleicht ganz froh, dass es sich nicht ergeben hat. Aber es hätte niemals eine mit 30 sagen können, ich möchte gar keine Kinder. Diese Option hatten wir gar nicht, sondern uns wurde immer erklärt, dein Körper ist dafür gemacht, ja. Du
Echt?
willst das, du wirst es, irgendwann wirst du das wollen. Die biologische Uhr, tick-tock, tick-tock, tick-tock. Dann bist du auch erst komplett, ja. Das ist deine Erfahrung, die willst du doch auf keinen Fall vermissen in deinem Leben. So, das ist, was mir immer mitschwang. Nichtsdestotrotz ist es toll, Mutter zu sein, aber man kann halt nicht alle Leben gleichzeitig leben. Und das Interessante ist jetzt eigentlich, wenn eine jüngere Frau mal erzählt hätte, wie sie das sieht, ja, und wie sie auch sieht, wie die Mütter, die sie sieht, wie die strugglen, wie das gerade diskutiert wird, was sie für Erfahrungen mitgeteilt bekommt und was es mit ihr macht, das hätte mich interessiert, ja.
Ja.
Zum Beispiel zu schreiben, ich möchte nicht die Mutti sein, ich möchte nicht mich selbst verlieren und ich sehe kein Vorbild in meinem Umfeld in keiner Form, ja, in keinem Star, in keiner Nachbarin, in keiner Cousine, in niemandem. Ich sehe niemanden, der es wirklich schafft, sich nicht ein Stück weit aufzugeben. Und ich bin nicht bereit, das zu tun. Das wäre doch mal eine interessante Aussage gewesen, darüber zu lesen. Aber das hat sie nicht. Und ich habe gerade noch mal an Christine Tlusti aus dem Regal geholt. Wenn noch mal nachschauen wollte, ist natürlich smart. Sie hat es nämlich anhand von Adjektiven durchexerziert, das Buch in ihrem Fall. Sanft, süß und zart. Und hat dabei die verschiedenen Rollen der Frau sich angeschaut im patriarchalen System. Und damit hat sie natürlich die Funktionszuweisungen ein bisschen umschifft, ne? Opfer, Bitch, Mutti, damit musste sie sich nicht auseinandersetzen, weil sie ja auch noch jünger ist. Das ist natürlich ein schlauer Schachzug. Aber ja, da habe ich dann, ich habe noch ein bisschen Richtung Opfer gelesen. Und dann spätestens, wie gesagt, als ich dann Christina Klemms Buch gelesen habe, gegen Frauenhass, dachte ich, du hast so eine tolle Bibliografie da hinten dran. schade, du hättest das Buch noch lesen müssen, dann hättest du noch mal einen anderen Turn vielleicht gehabt und noch mal ein paar andere Zitate, weil da sind wir dann eigentlich bei dem, was es tödlich macht. Also wenn ich sage, toxische Weiblichkeit, das habe ich gerade bei Matze Hilscher im Podcast mit ihr noch mal durchgehört, bevor wir hier gestartet sind. Heute Vormittag, als ich Fenster geputzt habe, um genau zu sein, für mehr Realität im Podcast. Toxische Weiblichkeit, sagt sie, ist für sie auch vor allem, sie schreibt es am Anfang auch ähnlich, eine Konfliktvermeidungsstrategie.
Ja,
Denn
tatsächlich.
wenn du versuchst, es allen recht zu machen, wenn du versuchst, unsichtbar zu sein, wenn du versuchst, irgendwo diesen Platz zu finden, an dem du nicht aneckst, nicht aufstößt, ja, nicht irgendwie zu laut bist, nicht zu sichtbar, nicht zu hell, nicht zu irgendwas, dann passiert dir hoffentlich nichts. Und dass dir was passieren kann, das ist ja genau der Punkt, um den es geht, ja. Das ist ja genau das, was Christina Klemm schreibt. Und in so einer Wucht und in so einer Allumfassenheit, dass es sowohl die Mutti als auch die Bitch, als auch das Opfer, als auch die Powerfrau trifft. Wenn sie zum Beispiel gerade bei der Powerfrau, das hat mich sehr beeindruckt, schreibt, dass vor allem auch sehr erfolgreiche Frauen sehr massiv unter Gewalt leiden, weil das die Beziehungsebene komplett erschüttert. Und das ist doch irre. Und ich frage mich gerade, in welchem Buch ich diesen Satz gelesen habe. Ich habe in meiner Kindheit geglaubt, dass ich alles werden kann, außer ich werde von einem Mann in ein Auto gezerrt und umgebracht.
Habe ich
Dann
auch
kann.
schon mal gelesen. Ich frage mich gerade, von was es ist. Ich habe genau
Ah.
denselben Satz auch schon mal gesehen. Ich weiß nicht, was es ist, aber er bleibt mir gerade auch im Kopf. Was? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was es war. Tatsächlich,
Vielleicht
aber noch nicht lang her.
eine Hörerin,
Vielleicht.
wenn du weißt, in welchem Buch dieser Satz ist, es ist noch
Wir haben
nicht
es
lang
beide
her, dass ich,
gelesen,
ja,
aber
vielleicht ist es in toxische Weiblichkeit und wir haben wieder einen von diesen Power-Sätzen gerade zitiert.
genau, den wir unterstrichen haben,
Ja,
aber
wer weiß, aber den Satz fand ich wirklich gut und
ja.
das ist ja am Ende genau das. Du kannst alles werden. Du darfst halt nur nicht vorher sterben, weil irgendein böser fremder Mann dich
Dich ins
erwischt.
Auto zieht, ja.
Ja, oder halt später. Und das ist eigentlich die Essenz. Und deshalb ist es ja eine Überlebensstrategie, weil diesen Satz fand ich auch ziemlich gut, wobei ich jetzt in der Vorbereitung dachte, gut, da hätte das Buch auch enden können. Moment.
Was hat bei dir letztlich dazu geführt, dass du es nicht zu Ende gelesen hast?
Ich fand es dann wirklich anstrengend. Ich habe mir immer diese Zusammenfassungen geschrieben. Und da dachte ich immer so, okay, das ist jetzt aber wirklich mühselig. Also ich meine, sollte so ein Buch nicht irgendwie zugänglicher sein, als dass ich das Gefühl habe, dass ich nach jedem Kapitel irgendwie mir so Zusammenfassungen schreiben muss. Und dann war ich da eben bei dem Opfer und dann kamen wieder die Mütter und dann kann ich das auch wieder so. Und dann habe ich gesagt, okay, ist zu anstrengend. Was habe ich denn hier noch liegen? Mein Bücherstapel ist ja groß genug. Ich bin zwar wirklich sehr verbissen, was Bücher fertiglesen angeht. Ich lasse mich da nicht so
Aber
schnell ins
nicht um jeden
Bockshorn
Preis,
jagen.
ja.
Nee, und es sind wenige feministische Bücher in meinem Regal, die ich nicht fertig gelesen habe. Es ist dieses hier und zum Beispiel, was mich auch unpopulär machen wird, ist Das Ende der Ehe von Emilia Roig, habe ich auch nicht fertig gelesen.
Ich habe das tatsächlich nicht, also ich habe das mal aus der Bücherei ausgeliehen und dann gab es vom halben Jahr einen Post mit von der Autorin umstrittenen aus Sagen, wo ich dann gesagt habe, okay, distanzier dich erstmal davon, du hast keine qualifizierte Meinung dazu, kannst ja kein Bild machen. Und so ist es, das steht noch immer da und guckt mich an ab und an, aber ich weiß nicht, ob ich es lesen soll. So, also gab es da auch Sachen, die dir wirklich aufgestoßen sind, oder?
Ja, und es war in der Zeit, dass ich unglaublich viel Zeit zum Lesen hatte im Wochenbett. Da habe ich ja faktisch nur rumgelegen und gestillt.
Ja.
Auch da war es so, da stehen unglaublich viele schlaue, absolut richtige Sachen drin. Und auch da war es so, dass das persönliche Erleben der Autorin für mich sehr stark im Vordergrund stand und von dort aus sehr stark verallgemeinert wurde auf alle Frauen. Und das ist auch, was Sophia Fritz macht, dass sie von ihrem sehr persönlichen Erleben, das für mich super spannend ist, Aber von dem aus verallgemeinert sie auf alle Frauen. Und wenn ich schon was gelernt habe auf meinem Weg durch diese ganzen Bücher, ist, es gibt nicht alle Frauen. Wir sind
Nein.
unglaublich unterschiedlich. Und einen Satz zu formulieren, der mit alle Frauen irgendwie endet oder anfängt, ist extrem gefährlich und da stolper ich sofort drüber. Und was ich bei das Ende der Ehe noch schwierig fand, war, dass ich den Grundton so negativ fand. Also sie schreibt immer, das und das und das funktioniert nicht gut, das ist schlecht, ja, das also sieht man ja, das ist ja, das ist doch nicht, wie wir zusammenleben sollten. Hier kann man überhaupt, man kann gar nicht auseinandergehen und ja, alles voll okay und ich bin auch offen, ich finde auch spannend, mal wirklich auch jenseits von Zweierbeziehungen und Monogamie oder heterosexuellen Beziehungen oder vor allem diesen festzementierten Ehen zu denken und das Ganze fluider zu sehen, würde uns als Gesellschaft wirklich wahrscheinlich
Gut du.
voranbringen.
Ja.
Aber dann macht sie also alles schlecht. Also sie erklärt erstmal, was alles schlecht ist und dann sagt sie, ja, und so kann man es auch nicht machen, weil das ist auch nichts, ja. Und dann kommt immer, ja, aber ich bin ja jetzt in einer lesbischen Beziehung und das ist ganz anders. Und dann dachte ich so, okay, das freut mich total für dich, aber
Ist auch
das ist
keine
jetzt
Lösung für
fünf,
mein
ist jetzt,
Leben jetzt.
nee, ist
Ja.
jetzt 5 Schritte weiter und noch 10 Schritte weiter entfernt von meiner Realität. Nimm mich doch mal 3 Schritte mit
Ja.
und zeig mir ein bisschen Licht am Horizont. So, guck mal, lass uns in diese Richtung uns bewegen. Also, da hätte mich gefreut, wenn sie sich irgendwie so ein Merkzettelchen an ihren Schreibtisch gehängt hätte. Die Vision ist, eine positive Welt wäre, wenn, und dann hätte sie das Buch, da hätte sie ja alles schlecht schreiben können, wenn dann immer wieder mal durchgeblickt hätte. Das ist die Vision. Also dahin könnte es gehen. Also wenn wir das auflösen, dann könnten wir da schon mal einen Schritt in diese Richtung kommen. Das hätte ich total toll gefunden. Aber ich fand es so destruktiv, das habe ich nicht ausgehalten.
Aber ich finde tatsächlich, das ist bei sehr, und ich weiß gar nicht, wo das herkommt, das ist bei sehr vielen Büchern, die rauskommen, die ich auch sehr klug und sehr gut finde, wo aber quasi, gehen wir davon aus, ich würde ein Buch schreiben, was ich nicht vorhab, weil ich jetzt auch kein Thema habe und auch keine Expertin in irgendwas bin, würde ich ein Buch schreiben und ich hätte eine Meinung, die ich vertrete. Das letzte Drittel des Buchs wäre immer, ah ja, und jetzt reflektiere ich das nochmal und sag, hier und hier habe ich aber keine Ahnung und hier gibt es andere Lebenswege und hier fehlt mir die Einsicht. Und tatsächlich bei all diesen Büchern fehlt mir ganz oft so das selber Reflektieren nochmal und zu sagen, meine eigene Lebensrealität ist nicht die von jedermann. So. Und ich frage mich dann immer, okay, vielleicht haben die dann irgendwie noch eine Doktorarbeit darüber geschrieben oder sonst was, die Autorinnen, aber was macht dich denn zu einem so erfahrenen Mensch, dass du jetzt glaubst, du hast das komplett überschaut und das ganz unabhängig von Fußnoten und Zitaten und klugen Wissen, so. Also ich finde immer, es gehört eine Lebenserfahrung dazu und du kannst nicht alle haben, so. Also du kannst manche Lebensrealitäten durchleben und dazu eine Meinung gebildet haben und manche wirst du nie erfahren und das stört mich bei all diesen Büchern tatsächlich auch öfter und es gibt sehr wenig Autorinnen, Autoren, die, das selber so reflektieren können, dass sie sagen, das war mein Ausschnitt dazu und das stelle ich jetzt hier hin. Also finde ich immer schade, aber.
Da ist wieder die Frage, ist es jetzt so ein internalisierter, misogyner Imposter-Reflex, den wir haben?
Ja, ja.
So, ha, das ist aber nicht bescheiden genug. Also kann
Ja,
sie nicht ein
genau.
bisschen mehr
Ja,
hätte,
ja,
vielleicht
ja.
könnte es,
Ist
vielleicht ist
bestimmt auch
es
mit
so,
drin,
das
ja.
eventuell.
Oder warum hat sie jetzt ein Buch geschrieben und ich nicht so? Also ja, das ist bestimmt auch mit drin irgendwo, aber nicht nur, glaube ich.
Ja. Und das habe ich auch viel mit mir hin und her gewälzt. Und darum wollte ich auch unbedingt über dieses Buch sprechen, weil ich dachte, okay, vielleicht liegt es an mir. Und witzigerweise bei Sophie Passmann ging es mir auch so. Da habe ich nicht das Buch besorgt, aber ich habe angefangen, ihr Hörbuch zu hören. Und nach den ersten 15 Sätzen und nach den ersten 3 Kapiteln habe ich das auch abgebrochen, weil ich dachte, es ist ja so müßig jetzt über so ein Hätte-Hätte-Fahrradkette nachzudenken. Ich
Ja.
trauere der Frau nach, die ich hätte sein können, wenn ich nicht in diesem patriarchalen System zu dieser Frau gemacht worden wäre, die ich jetzt bin.
Ja, oder hätte ich
Oh,
mich anders
okay.
verhalten, so, ja. Macht keinen Sinn. Ich habe mich bestimmt, ich glaube, wir waren irgendwie so 10 Mädchen und 25 Jungs, so in der 7., 8. Klasse, ja. So, natürlich habe ich mich angepasst, so. Und ja, all die Erfahrungen, die sie beschreibt, habe ich bestimmt auch gemacht, so. Aber hilft es jetzt was? Nee, also, ist nicht mehr jetzt, was ich ändern kann und muss ich auch nicht drüber nachdenken. Ich weiß, wo es herkam. Und da war bestimmt ein Fehler im System, aber jetzt muss man ja vorandenken und gucken, was darf sich nicht nochmal wiederholen im Erwachsenenleben. Aber ja, also so, das waren so die Vibes, die mir das Buch ein bisschen gegeben hat. So Jugend reflektieren, zurückreflektieren, so, und finde ich immer ein bisschen schwer.
Ja, vor allem, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, dann wäre mein Vater Millionär. Das hat meine Mama schon immer gesagt.
Ja.
Ja, es hätte alles anders laufen können. Hätte ich nicht drei Kinder, mein Gott, würde ich in
Genau.
Berlin wohnen und wäre vielleicht auch
Genau.
Erfolgsautorin. Wer weiß
Ja,
es? Wer
genau.
weiß
Ja.
es? Oder auch nicht. Dann hätte ich vielleicht nie diese Bücher gelesen. Aber ja, wer viel liest, da ist die Kritik natürlich, Kritik auf hohem Niveau. Das Buch ist nicht scheiße,
Eben.
ja. Da, wie gesagt, da
Eben.
stehen unglaublich viele gute Sätze drin. Aber wer eben viel liest, der ist auch
Geht da
strukturiertere
anders dran,
Sachen
ja.
vielleicht gewohnt. Ich zum Beispiel, für mich ist jetzt halt das Maß aller Dinge das Buch von Theresa Bücker, wer so
Ja,
hochkomplexe Dinge
ja.
schreibt und dabei es immer noch schafft, dass ich ihrem Gedankengang, also da ist ein Gedankengang in diesem Kapitel. Du kannst jedem Gedankengang genau folgen, obwohl sie dir auch viele Zitate,
Ja, aber auch
auch
da,
persönliches Erleben
ja.
und auch Beobachtungen irgendwie und Zeitgeschehen einstreut. Aber trotzdem schafft sie es immer noch, den Punkt im Kopf zu behalten. Ja, und du
Also
denkst am
ich war
Ende,
ja
ah, okay, jetzt ist es
auch
belegt.
auf der Lesung dabei. Und ich habe, glaube ich, auch schon vor 10 Jahren oder so, war sie mal bei Anne Will. Und du denkst bei dieser Person, sobald die auftritt, wow, einfach, die hat so eine Ausstrahlung und irgendwie Weisheit. Das ist ein Vorurteil von mir, aber der gehe ich ja ganz anders, an die gehe ich ganz anders ran, weil ich denke, oh Gott, ja, die ist wirklich weise und sowas. Und die nehme ich, egal, die könnte sagen, was sie möchte. Allein durch die Ausstrahlung und auch durch das Wissen, was sie die letzten 10 Jahre nach außen getragen hat, die nehme ich unfassbar ernst und ich finde die auch so inspirierend und so. Vorbild finde ich immer schwer zu sagen, so, du kannst ins Leben nicht reingucken, aber ich würde schon so sagen, oh ja, das ist eine Vorbildfunktion oder beeindruckende Persönlichkeit, aber da musst du ja auch erst reinwachsen und bestimmt auch Fehler machen und dann wieder dich neu sortieren und dann wieder neue Aussagen treffen und so. Das ist ja kein Prozess, der irgendwie in 1, 2 Jahren geht und so. Aber deswegen, also das ist für mich eine ganz andere Liga, würde ich mal sagen. Also, weil sie ist schon so lange in diesem gesellschaftsreflektierten Geschehen irgendwie sich Gedanken macht. Und das, also für mich, das war jetzt gerade die Lesung, die du mit ihr gemacht hast. Das ist eine wirklich sehr werthaltige Aussage teilweise, die kommt für mich und ein anderes Level einfach. So, also ich würde jetzt die Person allein des Alters wegen und der Lebenserfahrung wegen nicht unbedingt miteinander so vergleichen oder sowas. Aber
Nein, aber so von der Herleitung, von dem einen roten Faden behalten. Ich denke
genau.
doch, wenn ich ein Buch schreiben wollen würde, dann wäre das the bare minimum, dass ich
Ja,
am Ende
ja.
irgendwie immer zum Punkt komme. Aber da habe ich ja gesagt, es gibt diesen einen Satz schon auf Seite 23. Und da denke ich so gut, da hätte das Buch fast schon enden können. Da hat sie nämlich echt schon eigentlich total viel erklärt. Warte, ich glaube, man muss es mit diesem Zitat zusammenlesen. Seite 21 schreibt sie: Toxische Weiblichkeit schadet in erster Linie den Frauen. Sie provoziert Manipulierbarkeit, Illoyalität, Verlogenheit, selbstausbeutendes Verhalten und Machtlosigkeit. Und dann schreibt sie auf Seite 23 weiter: Toxische Weiblichkeit ist also die Performance einer Unterordnung, hinter der sich doch der Versuch, Macht und Kontrolle zu erringen, verbirgt. Wie gesagt, es handelt sich um eine Notlösung. Das ist eigentlich die Essenz des Buchs.
Ja, stimmt eigentlich. Und es ist aber auch das einzige Mal, dass sie tatsächlich die Begriffe toxische Weiblichkeit erklärt. Oder sich mit diesem Titel des Buches weiter beschäftigt, weil, nagel mich nicht fest, vielleicht kommt es irgendwann nochmal in einem Zweizeiler, aber ich glaube, sie beschäftigt sich den Rest des Buches nicht mehr mit ihrem Titel. Und ich finde jetzt tatsächlich, auf diesen zwei Seiten erklärt sie es ja eigentlich ganz gut, was sie eigentlich meint mit diesem Titelbegriff.
Hast du das Gefühl, dass das Buch der Sache der Frauen eher schadet oder hilft? Darüber habe ich jetzt so im Vorfeld zu unserem Gespräch nochmal nachgedacht, dass ich nicht sicher bin, toxische Weiblichkeit, ja gut, also im Endeffekt, wir machen es uns Leben auch selber schwer.
Ich habe
Ist
gedacht,
jetzt ein bisschen
ja.
auch, naja, bist ja auch ein bisschen selber schuld. Also ich meine, wenn du dich so blöd verhältst, das ist ja dann dein Problem.
Und also ich habe gedacht, und vielleicht ist es auch das, was mich tatsächlich an dem Buch stört, dadurch, dass sie ungefähr so alt ist wie ich, sind es die Gedanken, die jemand vielleicht als weibliche reflektierte Person, ist jetzt schon wieder irgendwie so eine Wertung, als Person, die sich über dieses Thema Gedanken macht, dass das die Gedanken sind, die man momentan hat, weil ich habe auch wirklich zu ganz vielen Themen keine klare Meinung und meine Lebenserfahrung ist ja dieselbe privilegierte wie vielleicht ihre so. Also ich bin jetzt auch nicht in Armut aufgewachsen und schön irgendwie im Stuttgarter Stadtrand so irgendwie, das war nett. Meine Eltern sind ganz normale Menschen und ich glaube, bei ihr, da ist jetzt auch nicht viel mehr drin. Und so, das sind dieselben Lebenserfahrungen. Und ich denke, das Problem, was sie beschreiben möchte, ist das, was Menschen oder weibliche Personen in meiner Generation gerade haben, dass wir nicht genau wissen, wohin, weil beide Extreme sind nicht gut, der Mittelweg ist zu diffus und so entsteht irgend so ein Chaos-Mischmasch. Und das Buch ist die Definition von Chaos-Mischmasch. Und da kommt aber keine neue Wegweisung raus. Und das, oh, ja, weiß ich nicht, ob man das runterschreiben muss. Ich habe keine klare Meinung dazu. Frag mich in 10 Jahren nochmal, aber gerade nicht. Ich habe keine klare Antwort auf die Frage, tatsächlich.
Ja, weil ich denke, so am Ende würde, glaube ich, Frauen ein Buch gut tun, indem man sich wirklich damit auseinandersetzt, dass wir Dinge verinnerlicht haben, aber wir sind eben nicht daran schuld, dass wir sie verinnerlicht haben. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt, ja, dieses, das ist nicht zwingend unser Problem, dass wir so leben müssen, dass wir uns so verhalten, dass es in der Schulklasse meiner Tochter auch irgendwie die Zicken gibt, die den anderen Mädchen das Leben schwer machen. Aber
Gibt's
das
die
bei
jetzt
den
schon?
Jungs, ja, oh, fürchterlich.
Also die kommen erst mit
Aber,
16 oder so.
oh
Okay.
nein, oh nein, oh nein, oh nein. Die gibt es seit der Grundschule. Und das ist immer, dass auch die Kinder zu viele amerikanische Filme gucken und denken, irgendjemand muss jetzt hier das It-Girl sein und manche
So
müssen die
dieses
Nerds sein.
Mean
Und
Girls-Ding,
ja,
dieser Film, ja.
und dass wir eben immer versuchen, wir alle versuchen, da sage ich eben, mir fehlt so sozialpsychologischer Grundbau so. Wir alle versuchen, die Welt in Schubladen zu ordnen. Wir selbst versuchen, die richtige Schublade für uns zu
Genau.
finden. Und um irgendwie auch unser Gehirn zu entlasten, ja. Ich bin auch nicht 24 Stunden am Tag radikal feministisch hier unterwegs. Ich habe auch
Nee,
keine lila
ja.
Latzhose. Aber trotzdem mache ich mir Gedanken über die Welt. Und ich denke doch, dass man großzügig zu sich sein sollte und dass man sagen sollte, es ist okay, dass das so ist. Genauso wie bei unconscious bias, bei Vorurteilen, die dir nicht bewusst sind. Du musst dir bewusst werden, dass es Dinge gibt, die dir nicht bewusst sind. Dir muss
Genau.
bewusst sein, dass es Verhaltensweisen bei dir gibt, die nicht förderlich sind für unsere Gesellschaft, für die Stellung der Frau in der Gesellschaft, dass Lästern zum Beispiel etwas ist, was man lassen sollte, einfach komplett, ja. Und in dem Moment, wo man sich selbst dabei ertappt, sollte man sagen, die ist bestimmt eine ganz nette, coole Frau, Sophia Fritz, ja. Wir lästern hier eben nicht,
Genau.
sondern wir versuchen
Ja.
konstruktiv, kritisch über ihr Buch zu reden und nicht über sie als Person. Uns ist zum
Wir kennen
Beispiel
sie
auch
auch gar
egal,
nicht, ja.
ja, uns ist egal, wie sie aussieht. Uns ist nur im Kontext ihres Erfahrungsreichtums interessant, wie alt sie ist. Und darüber muss man sich immer bewusst sein. Und
Genau.
das ist die Essenz, die ich mir von dem Buch eigentlich erhofft hätte, dass es Frauen und Männern hilft, diese Fallstricke in unseren Köpfen, in unserer Gesellschaft und in unseren Strukturen, dass man das ein bisschen auseinanderfummelt und dass man so ein bisschen klarer sieht oder zumindest sieht, dass es großes Kuddelmuddel ist. Aber wenn das
Ja.
Buch schon so Kuddelmuddel ist, dann ist es ein bisschen schwierig.
Finde ich auch. Oder ich denke immer so, gerade wo du gesagt hast, so, ja, wir wollen ja nicht über sie abwerten, weil wir sie ja vor allem nicht kennen. So, ich glaube, wenn ich ein Buch geschrieben hätte, was ich nicht habe und auch nicht tun werde, aber es würde ungefähr so aussehen und es wäre noch fehlerbehaftet und ich denke, in 15 Jahren wird es wieder anders aussehen. Aber für mich ist es halt gerade ein Buch, was jemand geschrieben hat, der Ende 20 ist. Und einfach dafür, dass ich ein Buch hole und mir Wissen aneignen möchte, wenn ich schon tatsächlich in dieser privilegierten Leserbubble bin, ja, und es ist eine privilegierte Bubble, dadurch, dass wir einfach auch manchmal noch ein Buch lesen können, so, und nicht mit anderen Problemen gerade beschäftigt sind. Also ich hätte dasselbe Buch geschrieben. Und wenn ich das dann nochmal reflektieren würde, würde ich sagen, shit, ist ein bisschen chaotisch. Ein bisschen nicht zielführend, aber ich sehe den Gedanke dahinter. So, ich sehe den Goodwill und ich verstehe, was du meinst, aber verpackt ist es nicht so ordentlich.
Grundsätzlich wünsche ich mir einfach noch viel mehr Bücher, die eigentlich zusammenschweißen, die Frauen die Kraft geben, gemeinsam Dinge anzugehen, also das
Ja.
Miteinander mehr zu sehen, anstatt dass man Rollen auseinanderdividiert irgendwie, sondern dass man eher sagt, wir alle leiden darunter, wir alle
Ja.
kämpfen für eine bessere Welt, wir sollten für eine bessere
Für
Welt
dasselbe,
kämpfen,
ja.
in der wir alle gut leben können, in unserer Unterschiedlichkeit. In unserer
Ja,
totalen
ja.
Unterschiedlichkeit, weil es eben, wie gesagt, es gibt nicht die Männer und es gibt nicht die Frauen. Und allein schon das ist eine Binarität, die dem System zugutekommt. Denkt drüber nach.
Aber ich habe das tatsächlich auch schon öfter durchdacht und das ist schon auch ein Punkt, den spricht sie auch im Buch an und den sehe ich in meinem eigenen Leben auch. Und den sehe ich zum Beispiel meinem Freund, der ist 3 Jahre älter so und nicht wesentlich, sehe ich das gar nicht seit Jahren. Und zwar Jungsfreundschaften, da gibt es kein Verhalten, was manipulativ ist. Und ich denke immer, ich habe das auch nicht, aber es gibt schon auch Momente, wo ich sage, okay, jetzt war ich irgendwie auf einer Feier oder an einer Party und ich werte danach über das Verhalten von einer weiblichen Person. Und mein Freund macht das wirklich nie, nie. Oder irgendjemand hat sich 2 Monate nicht bei ihm gemeldet. Dann meldet er sich im 3. Monat und das ist kein Problem. Und bei Frauen ist es ein Problem und da bin ich momentan dabei oder das ist ein Thema, was mich wirklich beschäftigt. Ich möchte nicht mehr über Freundinnen so viel werten und ich frage mich, warum man das immer noch hat. Warum macht man das? Und ich habe schon überlegt, ob das ist, weil ich sage, oh, ich möchte jetzt meinem Freund gefallen, weil ich so und so nicht bin, aber ich bin ja genau gleich. Und ich frage mich, warum die Freundinnen, die ich habe, warum werte ich da oder bin so streng? Und das ist eigentlich also auch ein Thema, was mir in mehr Ausführlichkeit gewünscht hätte, weil das ist so, was ich dachte, ich habe das Buch gekauft und diesen krasse Titelbild gesehen mit diesem starken Schriftzug und ich dachte so, das ist es, was es eigentlich ausmacht, dieses Gegeneinander arbeiten.
Oder sie es
Aber
dann auch nicht offen ins Gesicht sagen können.
genau, das geht auch nicht, das geht auch nicht, ja.
Einfach nur zu sagen, ich fand es jetzt richtig scheiße von
Es
dir.
war jetzt kacke und es
Geht's
kann auch
noch?
an mir liegen, vielleicht lag es gar nicht an dir, aber es hat mich getroffen, so. Ich krieg das auch nicht hin. Schaffe ich nicht.
Nee. Nee.
Dann ziehe ich mich zurück und dann murmel, murmel, tuschel, tuschel. Weiß ich auch nicht. Kommt vielleicht auch noch, wenn ich ein bisschen älter bin. Aber jetzt bin ich ja schon älter eigentlich. Ich weiß nicht, wann man da drüber hinweg ist. Keine Ahnung.
Also ich bin nicht ganz drüber weg, aber ich bin
Ist es besser?
konsequenter geworden. Ja, weil man doch im Laufe des Lebens merkt, auch Leute, von denen man denkt, die bleiben für immer, die sind dann
Die
auf
bleiben
einmal
nicht,
futsch weg.
ja,
Ja.
habe ich auch schon
Also
gemerkt, ja.
die Volatilität von Freundschaften ist interessant und Das merkt man zum Beispiel, wenn man Kinder bekommt, wenn man umzieht. Auf einmal gibt es Leute, von denen hätte man nicht erwartet, dass sie bleiben. Und es gibt Leute, von denen hätte man gedacht, die bleiben für immer und die sind als allererstes weg.
Komplett, ja.
Und da weiß man
Kann ich
genau, okay,
so
man muss sich
zurückgehen.
daran nicht so festklammern. Und ich bin immer noch sehr großzügig, weil ich streite mich auch einfach, ich streite mich nicht so gerne mit
Ja,
Freundinnen. Ich
nee.
bin sehr großzügig und Zeit heilt alle Wunden. Ich finde die Strategie gar nicht so schlecht, dass man nicht alles irgendwie mit einem riesen Donnerwetter klären muss mit Freundinnen. Manchmal ist es auch okay. Und wenn das wirklich eine Freundschaft ist, die bleibt, da kann man, ich kann es auch aus Erfahrung sagen, kann man mal 5 Jahre nicht sprechen. Und
Ja,
dann geht wieder vielleicht ein
dann geht's
bisschen
wieder
was.
ohne großen Knall und ohne große
Ja.
Aussprache und du näherst dich wieder an, so.
Nee, und dann hat man auch, dann ist man, sind alle Seiten so abgekühlt, innerlich. Wir würden es
Ja,
nie
ja.
äußerlich zeigen. Also nicht der
Nee, nee, ja.
betreffenden Person gegenüber, aber dann ist man so abgekühlt, dass man auch wirklich rational und aufgeräumt, so wie du es gerade formuliert hast, sagen kann, das hat mich damals total verletzt. Und ich habe 5 Jahre jetzt drüber nachdenken können. Ich kann auch deine Seite gut verstehen. Sag mir, ob mir was entgangen ist von deiner Seite. Erklär es mir von deiner Seite.
Ja.
Ich habe gedacht, es war für dich vielleicht so und so. Und es ist jetzt auch okay, weil die eigene Verletzung ist jetzt nicht mehr so relevant wie unsere Freundschaft. Und deshalb weiß ich gar nicht, ob das so toxisch ist, dann manche Sachen. Vielleicht ist es total heilsam und für den Blutdruck auch total gut, nicht
Ja.
sich bei jedem Kack irgendwie total aufzuregen, sondern einfach zu sagen, ach du, nö, ich habe übermorgen leider keine Zeit.
Ja, und dann plätschert sich das aus
Und
und
in
einfach.
2 Wochen ist auch wieder gut, ja, und dann ist es, dein Fauxpas ist vergessen und ich muss ja nicht ganze Zeit Therapiesitzungen für alle meine Freundinnen machen.
Auf gar
Das
keinen
ist
Fall.
ja, das ist, was vorgefallen ist. Wir müssen jetzt darüber sprechen. Wie schrecklich wäre
Nein, müssen
das?
wir nicht so. Du hast
Nee,
Gedanken, ich habe
also.
Gedanken und dazwischen ist irgendwo die Wahrheit so.
Ja,
Aber du hast keinen
Zen.
Therapeuten, ja.
Vielleicht ist da so ein bisschen Zen einfach gut. Dann ist die Sache einfach, da wächst Gras drüber und vielleicht sind wir da die Schlaueren. Ich, wie gesagt, auch ein Punkt. Ich dachte so bei manchen Sachen in dem Buch auch, wir werden das vielleicht jetzt, wird es abgewertet jetzt, weibliches Verhalten. Manchmal ist es vielleicht aber auch ganz gut, dass wir uns so verhalten. Vielleicht ist es eben nicht gut, immer auf Macht zu pochen, sondern auch einfach zu sagen, es ist okay, ich brauche das nicht, ja, weil das Machtsystem an sich ist ja schon patriarchal und kapitalistisch, wenn man es jetzt im großen Ganzen sieht. Insofern, also ambivalente Gefühle zu diesem Buch. Müssen wir jetzt noch sowas wie Sternchen vergeben? Ich mache das ja nicht. Du hast doch Sternchen vergeben auf deinem Instagram.
Tatsächlich sind die Sternchen auch noch da, weil ich am Anfang mal angefangen habe, Sternchen zu geben und dann dachte ich, jetzt höre ich auf. Also ich schwank irgendwas zwischen 2,5 und 2,75. So, also weil es Aspekte gibt oder Kapitel gibt, wo ich sage, boah, nee. So, und dann gibt es wieder ein paar Sachen, wo ich sage, ah, dafür bekommst du 4,5 Sternchen für den Satz. So. Es ist kein für mich eindeutiges Buch, aber es ist einfach ein Buch, was mir in Erinnerung bleibt, dadurch, dass es ambivalente Gefühle in mir löst. Und ich weiß nicht, ob sie im Buch liegen oder an mir selbst, aber sie sind nicht nur positiv und auf jeden Fall hat es mir Gedanken gemacht, aber nicht die, die ich mir erhofft hatte.
Ja, ich werde es auch in meinem Buchregal behalten, genau aus diesem Grund, wie du es gerade schon so schön zusammengefasst hast, weil es ein Buch ist, das, und das ist ja wieder gut, das mich zum Nachdenken gebracht hat, indem ich, wo ich bei der Lektüre viel auch nochmal über mich selbst nachgedacht habe. Liegt es jetzt an mir, liegt es am Buch? Und das finde ich immer gut, wenn also die Gehirnkugel auch mal in eine andere Richtung rollt oder mal ein bisschen weiter in dieser Schüssel kreist und nicht immer nur so kleine Kreise macht. Aber es ist jetzt nichts, was ich einer Freundin zum Geburtstag schenken würde.
Genau so. Das ist eigentlich die perfekte Zusammenfassung. Nichts, was man jetzt einpacken würde in Geschenkpapier und sagt, hey, das ist ein Buch, was dir echt gut tun wird.
Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich glaube, das können wir bald mal wiederholen zu einem spannenden anderen Buch.
Dir einfach, wenn ich mehr Bücher habe, die mich innerlich bewegen, sagen wir es bewegen. Und dann sehr gerne. Und solange höre ich einfach euren Podcast.
Wunderbar. Auf bald!
Danke.
Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Meyer. Danke fürs Zuhören.